heutigen Vorlesung, die mir besonders schwer gefallen ist, obwohl man eigentlich denken sollte, es ist besonders einfach. Das Schwergefallene, glaube ich, lässt sich auf drei Punkte bringen. Erstens, es ist sehr, sehr viel Stoff. Dass mir das noch nicht restlos gelungen ist, zu bändigen, werden Sie sehen. Zweitens hatten diese Denker und die Menschen, die sich an ihnen orientierten, das waren ja Vordenker, alle von politischer Praxis großer Massen, wenn ich das so sagen darf, eine andere Zukunft vor sich. Es geht praktisch darum, über eine historische Bifurkation, wie ich das sehen würde, zurückzusehen. Und das ist ein schwieriges Unterfangen. Es war damals eben noch nicht entschieden, dass der rebellische Aufschwung der 1960er Jahre, die Krise des Fordismus, nicht in Transformationen in Richtung Sozialismus, Kommunismus, radikale Demokratie einmünden würde. Der Putsch in Chile war 1973, das Scheitern der Sandinisten auch in den 70er Jahren, das Scheitern der portugiesischen Revolution, vielleicht 75, 76. Also es gab auch das Scheitern der Linksregierung in Frankreich Anfang der 80er Jahre. Es gab noch viele Ereignisse, die bevorstanden, die sich alle in einer bestimmten Weise durchgesetzt haben. Und auch, dass Thatcher sich in England so durchsetzen würde, wie sie es dann Mitte der 80er Jahre getan hat, war nicht von vornherein vorhersehbar. Das heißt, diese Menschen orientierten sich auf eine Zukunft, die nicht eingetreten ist. Und das macht es erstmal auch schwierig, zu begreifen, was sie zu denken vorhatten. Und dann gibt es natürlich noch eine dritte und vielleicht noch schwierigere Schwierigkeit, nämlich die, ich so sagen darf, dass das unsere eigene Biografie betrifft. Wir haben als Zeitgenossen das mitgedacht, mitvollzogen, waren davon aktiviert, angesprochen, haben uns an damaligen Kontroversen beteiligt und haben weitergelebt und haben eine neue, andere Praxis entfaltet in den 70er, in den 80er, in den 90er, in den Nullerjahren. Und das war nur, um den Preis von Verdrängungen zu haben. Vergessen und verdrängen sind gewöhnliche Bestandteile dessen, dass man in die Zukunft dann wirklich voranschreitet, in die wirkliche Zukunft, nicht in eine mögliche. Und dieses aber aufzuarbeiten, ist, glaube ich, eine zentrale theoretische, wenn Sie wollen, philosophische Aufgabe. Die ist aber schwierig, weil die meisten, wenn Sie auch in die Literatur schauen, scheuen sich, diese Aufgabe anzugehen und es fällt auch schwer. Wir werden sehen. Also ich werde heute sprechen über Mao Zedong, Ho Chi Minh, Ernesto Che Guevara, Franz Fanon und Amilcar Cabral als Vordenker revolutionäre Marxisten der Epoche des Kalten Krieges. Man muss vielleicht daran erinnern als Problematik, dass sie alle von dem Theorem der Einheit von Theorie und Praxis ausgegangen sind und das so verstanden haben, dass der Theoretiker sich als Praktiker bewährt, dass also die führenden Politiker, Modell Lenin, zugleich die führenden Theoretiker sind, wobei in einigen Fällen wir inzwischen wissen, dass das gewissermaßen durch Kooperation dann mit Leben erfüllt wurde. Stalin hatte seine Intellektuellen, die für ihn geschrieben haben. Und auch Mao Zedong hatte Intellektuelle, die dann seine Texte mit verfasst haben. Für die anderen, glaube ich, gilt es nicht. Aber diese dialektische Einheit von Theorie und Praxis ist ja in Wirklichkeit komplizierter, weil die Theorie folgt eben nicht einfach den Logiken der politischen Tagespraxis. Und hier gibt es immer eine Lücke, einen Hiatus. Und dieser wird aber immer wieder gemäß dem Postulat von Einheit und Theorie, von Theorie und Praxis geleugnet. Und das bekommt weder der Theorie noch der Praxis besonders gut. Also man muss hier die dialektische Einheit wirklich als Zusammenhang von Gleichheit und Ungleichheit, von Identität und Alterität denken, einschließlich der immer wieder auftretenden Lücken, was man nicht weiß, wo in Bezug auf das man aber doch handeln muss. Und wichtiger noch, die Überdetermination ganz unterschiedlicher Bestimmungen, von denen man weiß, in der konkreten Lage. Und das wird noch dadurch verschärft, dass selbstverständlich auch die Theorie, wie schon Aristoteles wusste, eine Praxis ist. Also dass die Einheit von Theorie und Praxis eben sich auch darauf erstritten müsste, dass die Theorie als Praxis wirklich betrieben würde. Dass andererseits auch die Praxis als Erfahrungsgrundlage wirklich aufgearbeitet und durchgearbeitet wird und deswegen Vergessen und Verdrängen nicht freien Lauf haben. Und damit Erfahrung die Theoriebildung immer wieder nähren kann, aber umgekehrt auch die Theoriebildung die Erfahrung strukturieren, mit Problemstellungen, mit Fragen, mit Unterscheidungen versorgen kann, auf die zu achten ist. Und wir haben auch immer wieder damit zu tun, dass Praxis als Umsetzung von Theorie auftritt. Das heißt, nach dem Modell der technischen Anwendung, wo man eben theoretische Zusammenhänge durchschaut, aber weiß, im konkreten Fall ist das alles komplexer. Und da erlebt man dann Überraschungen, die muss man dann durch Erfahrung, durch Experiment, durch Versuch und Irrtum versuchen zu überwinden, diese Schwierigkeiten. Damit haben wir in der Problematik dieser Einheit von Theorie und Praxis, denke ich, zu unterscheiden zwischen Strategie, also langfristiger Orientierung und Taktik. Wobei ich glaube, für alle diese Autoren gilt, dass sie diesen Unterschied nicht gemacht haben. Sowohl indem sie alles für strategisch gehalten haben, als auch indem sie alles für taktisch gehalten haben, weil die eigentlich strategische Frage war die Frage, ob man die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise überwinden will und vielleicht noch zusätzlich die Frage, ob man den Imperialismus überwinden will, und alles andere waren dann taktische Fragen. Diese mangelnde Unterscheidung zwischen der Analyse konkreter Lagen, der Möglichkeiten, die in ihnen bestehen, und der Wirklichkeit, die dann als Resultat von Kämpfen immer wieder auftritt, hat diese gesamte Theoriebildung eingeschränkt. Und ich muss auch sagen, jetzt im Rückblick wird nochmal schlagend deutlich, wie weit diese Einschränkung gewirkt hat. Man muss hier auch etwas sagen über das Verhältnis von revolutionärer Praxis und Verbrechen. Und zwar nicht nur in dem trivialen Sinne, dass revolutionäre Praxis sich immer wieder per Definition in der Illegalität bewegt, auch nicht mit der Binsenweisheit, dass revolutionäre Praxis immer auch Gewalt, also Rechtsbruch, beinhaltet und Gewalt- und Kräfteverhältnisse aufbaut, sondern leider eben auch mit der Fragestellung, wie weit in diesen Prozessen Verbrechen gegen die Menschheit aufgetreten sind. Gerade in China Mao Zedongs könnte man hier durchaus reichlichen Stoff für Debatten finden. Ich glaube aber, der Grundansatz muss bleiben, zu fragen, wo steht hier Recht wider Recht, welches Recht gegen welches Recht und welche Gewalt ist die in einem solchen Konflikt von Recht wider Recht notwendige Gewalt. Das ist nicht leichtfertig zu bestimmen, aber man kann auch nicht sagen, auf Gewalt ist unbedingt zu verzichten, wenn die andere Seite Gewalt anwendet oder strukturelle Gewalt herrscht, dann heißt das, man kann nichts machen. Sicherlich sind, da ist dann, das hat ja Deppe sehr schön gemacht, parallel Mao und Gandhi zu diskutieren, das Spektrum der Formen von politischer Kraftentfaltung, um das mal anders zu sagen, zu analysieren und in der ganzen Breite zu nutzen und die Faszination mit der militärischen Gewalt, die Macht kommt aus den Gewehrläufen, wie Mao mal gesagt hat, die ist sicherlich nicht verallgemeinerbar, sondern auf bestimmte historische Situationen bezogen. Ich muss nur dann auch erwähnen zumindest, dass ich nicht über Pol Pot, nicht über Kim Il-sung, nicht über Enver Hoxha reden werde, auch nicht über Abimael Guzman, also den Vordenker des Sendero Luminoso, des leuchtenden Pfades in Peru, und auch nicht über Palmiro Poltoyati. Und zwar nicht deswegen, weil die völlig uninteressant wären, alle haben ihre interessanten Seiten, sondern weil sie für eine Untersuchung dessen, was diese Epoche und diese Strömung des revolutionären Marxismus uns zu denken gibt, zu wenig hergeben. Also nicht völlig uninteressant, aber doch nicht interessant genug, um auf dieser Ebene der Analyse aufgearbeitet zu werden. Mao Zedong also als Erster. Die großen Weichenstellungen, die dann zu dem geführt haben, was man dann später Maoismus genannt hat, waren in den 30er Jahren im Kontext des Langen Marsches der Gedanke der Revolution vom Land aus, arme Bauernmassen als revolutionäres Subjekt, Revolution als lang anhaltender asymmetrischer Krieg, in dem immer wieder befreite Gebiete zu erobern sind und erobert werden und denen die Volksbefreiungsarmee selber als Bildungsanstalt der Massen für die Massen auftritt. Mao selbst hat betont, dass die chinesische Revolution in gewissem Sinne eine Fortsetzung der russischen Oktoberrevolution ist. Da kommen wir gleich zu. Ja, man möge doch überlegen, wenn die Sowjetunion nicht existierte, wenn der Sieg im antifaschistischen Zweiten Weltkrieg ausgeblieben wäre, wenn der japanische Imperialismus nicht niedergeschlagen worden wäre, wenn die Länder der Volksdemokratie nicht entstanden wären, wenn sich die unterdrückten Massennationen des Ostens nicht zum Kampf erhöben, wenn die Volksmassen in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien, in Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und den anderen kapitalistischen Ländern nicht einen Kampf gegen die über sie herrschenden nationalen Cliquen führten, wenn es all das zusammengenommen nicht gäbe, dann wäre der Druck der auf uns lastenden internationalen reaktionären Kräfte gewiss um ein Vielfaches stärker gewesen. Hätten wir unter diesen Umständen siegen können? Offenbar nicht. Erklärt Mao 1949 in einer Rede zur Gründung der Volksrepublik China. Als wesentliche Elemente dieser Neuorientierung, interessanterweise in etwa parallel zu Stalins Fixierung des Marxismus-Leninismus in seinem kurzen Lehrgang, hat Mao den Gedanken der neuen Demokratie entwickelt, der durchaus nicht gleichzusetzen ist mit der Diktatur des Proletariats, der also diesen Gesellschaften, in denen die Bauernmassen zum revolutionären Subjekt werden, entsprechen soll, und in zwei philosophischen Schriften über die Praxis und über den Widerspruch seine Position als Marxist definiert. Das hat er wieder aufgegriffen dann in den 50er Jahren in dem ebenfalls sehr grundsätzlichen Aufsatz zur Frage der richtigen Lösung der Widersprüche im Volke. Und dazu, zu diesen beiden Punkten, wollte ich ein bisschen gestützt auf Deppe Ihnen etwas vorführen. Mao stellt, nachdem er einleitend die Leninsche These referiert hat, ohne revolutionäre Theorie kann es auch keine revolutionäre Bewegung geben, Folgendes fest. Die dialektische Weltanschauung lehrt uns vor allem, die Bewegung der Widersprüche in den verschiedenen Dingen verständnisvoll zu beobachten und zu analysieren. Und auf der Grundlage dieser Analyse die Methoden für die Lösung der Widersprüche zu bestimmen. Also eine ganz deutlich, kann man sagen, empirische Wendung einer hegelianisierenden Dialektik. Er hat aber dann diese Dialektik doch weitergefasst, indem er den Gedanken einführt, und das sollte dann ein richtiger, wichtiger Punkt werden, dass man in der realen Dialektik immer unterscheiden müsste zwischen Hauptwiderspruch und Nebenwidersprüchen. Und der Hauptwiderspruch ist eben nicht dasselbe wie der Grundwiderspruch, also der Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital. Und dieser Gedanke, dass es eben eine Komplexität von Widersprüchen in der Realität gibt, die in einer jeweiligen Lage in ihrem Verhältnis zu bestimmen sind und nicht a priori immer schon in ihrem Verhältnis feststehen, sollte den zentralen philosophischen Gedanken des Maoismus ausmachen. Und das hat er 1957 dann eben wieder aufgegriffen, indem er in der Frage der richtigen Lösung von Widersprüchen im Volk unterscheidet zwischen zwei Arten von gesellschaftlichen Widersprüchen. Den Widersprüchen zwischen uns und unseren Feinden, also antagonistischen Widersprüchen, und den Widersprüchen innerhalb des Volkes. Und dieser Gedanke, die nicht antagonistisch sind und die als solche, als Widersprüche zu vermitteln sind. Ja, damit wird die Dialektik in ihrer realen Funktion nochmal weiter komplex gemacht. Und damit wird auch der Gedanke aufgegeben, dass es möglich ist, eine richtige Linie revolutionärer Politik gleichsam a priori theoretisch zu bestimmen, sondern erst in der Auseinandersetzung mit dem, was Mao dann immer wieder die Massen nennt, also den vielen von Herrschaft Betroffenen und sich gegen Herrschaft wehrenden Individuen und Gruppen, wird es dann möglich, jeweils zu bestimmen, wie das Verhältnis von Haupt- und Widersprüchen ist. Das ist durch die allgemeine theoretische Analyse, die uns eben sagt, was sind Grundwidersprüche, was sind sozusagen Widersprüche zweiter und dritter Ordnung, nicht möglich. Mao Zedong in den 50er Jahren hat 3 große weitere Initiativen ergriffen. Ich muss das hier relativ holzschnittartig machen. Hat im Ausgang von einer Debatte über das Verhältnis von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, wo er den Gedanken stark macht, dass die Produktionsverhältnisse und damit in letzter Instanz der politische Wille der entscheidende Faktor ist, versucht, das Verhältnis von Industrialisierung und Agrarentwicklung in China anders zu bestimmen und dann im großen Sprung sogar die Industrialisierung versucht, unmittelbar auf der Massenmobilisierung ohne vorherige Entwicklung oder parallele Entwicklung der Technik zu begründen, die berühmten Stahlwerke in den Hinterhöfen der Bauerngüter, was ein schrecklicher Fehlschlag war und was sicherlich Hunger und Massentod produziert hat. Die zweite große Initiative Maos war die Kulturrevolution. Gegen die Verselbstständigung der Partei betreibt er durch aktive Ansprache und Mobilisierung der Jungen die Entmachtung aller Parteikader, und indem er sich gleichzeitig selber als letzte Instanz und obersten Anführer dieser aktivierten Jugendlichen, dieser Rebellion der Jugendlichen einsetzt, macht er das, diese Mobilisierung von unten zu einem Machtinstrument an der Spitze der Partei. Und hat damit sicherlich in der Partei vergleichsweise zerstörerisch gewirkt, wie das Stalin mit seinen Säuberungen getan hat. Aber eben nicht, indem er ein Tribunal eingesetzt hat und die Leute dann vor dieses Tribunal gezerrt, sondern mit dem Instrument der Massenmobilisierung von Jugendlichen. Und außenpolitisch war die große Initiative, dass er ausschert aus der Blockkonfrontation des oder auszuscheren versucht, aber das hat er dann auch praktisch gemacht, aus der Blockkonfrontation des Kalten Krieges und eine dritte Welt gegen die Supermächte zu sammeln und zu führen versucht, wo Imperialismus, also die USA, und Sozialimperialismus, also die Sowjetunion, als gleich gefährliche und gleichermaßen zu bekämpfende Feinde begriffen worden sind. Insgesamt, und auch diese Außenpolitik war zerstörerisch. Sie hat dazu geführt, dass in manchen Ländern Afrikas oder auch in manchen Ländern Lateinamerikas Möglichkeiten einer revolutionären Entkolonialisierung, die es vielleicht gegeben hat, jedenfalls dauerhaft verhindert worden sind, indem maoistische Gruppen, die sich an der Sowjetunion oder eher noch an Kuba orientierenden Gruppen von Befreiungsbewegungen bekämpft haben. Also auch dieses eine ganz schreckliche Geschichte in ihren Konsequenzen. Und man kann durchaus sagen, dass der gemeinsame Nenner immer wieder ist, das, was gerade die Attraktivität von Maos Denken für viele westliche Intellektuelle ausgemacht hat, nämlich der starke Voluntarismus und Utopismus seiner Philosophie. Indem er eben immer wieder betont hat, dass es darauf ankommt, willentlich die Initiative zu ergreifen und nicht von der realistischen Einschätzung der Bedingungen auszugehen, sondern von der Antizipation extrem zu fassender Möglichkeiten, schlägt die maoistische Politik immer wieder in Utopismus um und zerstört damit auch die eigene emanzipatorische Intention. Also ich würde das jetzt nicht zynisch nennen, da geht es auch nicht jetzt um die individuelle Einschätzung von Mao, aber dieser Widerspruch, und das bezieht sich auf die Ausgangsfrage nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis, dass um tatsächlich aktiv werden zu können, die konkrete Analyse der konkreten Situation, die Lenin gefordert hatte, letztlich vernachlässigt wird. Das sagt etwas über die historische Lage, in der Mao Zedong tätig war. Und darauf will ich noch zurückkommen. Lin Biao, der ja sozusagen fast Maos Nachfolger geworden wäre, auch das eine Bifurkation, die dann von Mao selber und vor allem von Deng Xiaoping unterbunden worden ist, hat das dann auf die überhöhte Formel gebracht. So wie Stalin für seinen Leninismus beanspruchte, der Marxismus-Leninismus sei der Marxismus der neuen Epoche, dieses jetzt für die neue Epoche der 50er, 60er, 70er Jahre, also des ausgehenden 20. Jahrhunderts, zu beanspruchen. Die Ideen Mao Zedongs sind der Marxismus-Leninismus jener Epoche, in welche der Imperialismus seinem totalen Zusammenbruch und der Sozialismus seinem weltweiten Siege entgegengeht. Eine andere Zukunft, die Lin Biao vor Augen hatte, wobei die Frage, wie weit er das wirklich vor Augen hatte oder das nur vorgab, uns hier nicht so besonders tief zu interessieren braucht. Lin Biao hat auch die Drei-Welten-Theorie Maos nochmal vereinfachend zugespitzt. Wenn im Weltmaßstab gesehen Nordamerika und Westeuropa als Städte der Welt bezeichnet werden können, kann man Asien, Afrika und Lateinamerika die ländlichen Gebiete der Welt nennen. In einem gewissen Sinne befindet sich die gegenwärtige Weltrevolution auch in einer Lage, bei der die Städte durch die ländlichen Gebiete eingekreist sind. Hiermit wird auch deutlich, wie sehr sich in dieser Entwicklung, und da ist Mao Zedong und Lin Biao, der das nochmal zur Kenntlichkeit fast bis zur Karikatur entstellt, ein sprechendes Beispiel, dass von Lenins Konzept des Bündnisses von Arbeiterklasse, Bauernmassen und unterdrückten Völkern, eigentlich jetzt nur noch die Bauernmassen und die unterdrückten Völker übrig geblieben waren. Und die Frage der inneren Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise und ihrer Überwindung eigentlich völlig aus der Perspektive geraten war und ersetzt wurde durch eine Perspektive der Bauernrevolution. Ho Chi Minh als ebenso traditioneller und revolutionärer Intellektueller aus Vietnam, der von Hue aus nach Paris geht, dann in Moskau an der Dritten Internationale und dann auch in Beijing als Beauftragter der Dritten Internationale mit innerhalb der Delegation, nicht als Oberster, eine Rolle gespielt hat. Unter wechselnden Namen, Ho Chi Minh ist nur der Name, der sozusagen seine letzte Epoche begleitet hat, hat eine Reihe von Sinnsprüchen produziert und damit in ähnlicher Weise wie Mao eine traditionelle Rolle des asiatisch-konfuzianischen Intellektuellen ausgeführt. So wie Mao auch, aber offenbar in seinem Werk wichtiger, hat er auch Gedichte publiziert und tritt eben doch als traditioneller, wenn auch revolutionärer Intellektueller der vietnamesischen Kultur auf. Und eine dieser Sinnsprüche habe ich Ihnen hier zusammengesammelt. Wenn der Tiger jemals stillsteht, wird der Elefant ihn mit seinen mächtigen Stoßstangen zerquetschen. Aber der Tiger wird nicht stillstehen. Er wird auf den Rücken des Elefanten springen und daraus riesige Stücke aus seiner Seite reißen. Dann wird er wieder in den dunklen Dschungel springen und allmählich wird der Elefant zu Tode bluten. Und so wird der Krieg in Indochina aussehen. Wir sehen, wie stark hier sozusagen die traditionelle Metaphorik und nur noch die Problematik des Krieges bemüht wird. Eine Problematik des Klassenkampfes ist hier nicht mehr zu erkennen. Und dasselbe lässt sich auch in den anderen Punkten, die ich Ihnen herausgesucht habe, die Liebe des amerikanischen Volkes zur Unabhängigkeit und das Volk sei im Kampf um die Unabhängigkeit wie ein Mann aufgestanden. Also der nationale Aufstand ist das zentrale Moment der Theorie und Analyse von Ho Chi Minh, wobei er dann eben die Stärke der Vietnamesen darin begründet, dass sie im eigenen Land kämpfen, sodass es den Amerikanern gelingen möge, 10 für jeden zu töten, der von den Amerikanern getötet wird. Aber deswegen werden sie trotzdem verlieren. Und dann wendet er sich nochmal staatsmännisch, um in 10 Jahren einen Gewinn zu erzielen, muss man Bäume pflanzen. Um einen Gewinn in 100 Jahren zu erzielen, muss man das Volk kultivieren. Hier ist also sozusagen die traditionelle Rolle des weisen Staatsmannes bedient und dass das mit der kommunistischen und sozialistischen und marxistischen Tradition zu tun hat, ist nicht mehr erkennbar. Ich zitiere Ihnen einige Gedichtstücke, die muss ich jetzt nicht vorlesen. Und dann noch vielleicht abschließend eine Erklärung von Ho Chi Minh. Zunächst war es nicht der Kommunismus, der mich zu Lenin und zur Dritten Internationale führte, sondern mein Patriotismus. Als ich mich dann eingehender mit dem Marxismus-Leninismus beschäftigte, gelangte ich Schritt für Schritt zu der Überzeugung, dass nur der Sozialismus und Kommunismus die unterdrückten Nationen befreien konnte. Das ist das zentrale Thema und das ist in der Tat das zentrale Thema dieser marxistischen Revolutionäre, die ich Ihnen heute vorstelle. Das gilt auch für Ernesto Che Guevara, der im Unterschied zu Ho Chi Minh auch wirklich theoretische Analysen und Thesen publiziert hat, der zum Märtyrer der 68er-Bewegung und der lateinamerikanischen radikalen Linken geworden ist. Jean-Paul Sartre hat ihn posthum als vollständigsten Mensch unserer Zeit bezeichnet. Wobei die Frage zu stellen ist, wie weit bei Guevara die These, dass wir es jetzt im 20. und 21. Jahrhundert mit einem ganz neuen Menschen zu tun haben, auch Hintergrund dessen war, welche Brutalität er bereit war, gegen die alten Menschen zu entfalten. Das hat Gerd Köhnen, ein ehemaliger Maoist, aufgetan. Das muss man, wie alle Analysen von Renegaten und Ehemaligen, mit Vorsicht lesen. Aber dass das einfach gar kein Problem ist, das kann man auch nicht behaupten. Wichtig ist vielleicht für den ganzen Kontext noch, dass Guevara eben nicht nur wie Mao und Ho Chi Minh sozusagen die Frage des Volkskampfes und des Krieges und des Guerillakrieges stellen, zu dem er sich auch vielfach verhalten hat, sondern auch verwickelt war darin, dass 1963 in Havanna kontroverse Diskussionen zwischen ihm, Fidel Castro und Charles Bettelheim und Ernest Mandel ausgetragen werden über die Frage, wie weit und in welchem Sinne das Wertgesetz im sozialistischen Übergang und im Aufbau sozialistischer Gesellschaften eine Rolle spielen kann, darf und soll. Damit wird in der Tat eine verdrängte Debatte über die Übergangs- und Transformationsperiode und über die politische Ökonomie des Sozialismus tatsächlich neu aufgeworfen, die es schon mal gegeben hatte Anfang der 20er Jahre in der Sowjetunion. Aber auch diese wird dann rasch beendet, hat aber eben ihren literarischen Niederschlag in diesem Buch gefunden, was um die Welt gegangen ist und viele theoretische Debatten der folgenden Jahre befruchtet hat. Ich würde sogar so weit gehen, dass auch die Kapitallesebewegung, die dann in den 60er Jahren entsteht, mit von dieser Debatte angestoßen ist. Jedenfalls die erste organisierte und dokumentierte Kapitallektüre findet zeitgleich in Havanna statt. Das ist ja auch logisch, ne, dass man, wenn man die Frage stellt, was bedeutet das Wertgesetz im Übergang zum Sozialismus, dass man dann mal in der Darstellung des Wertgesetzes im Kapitalismus bei Karl Marx nachliest. Es gibt, das will ich Ihnen jetzt nicht alles vorlesen, eine etwas beunruhigende, aber durchaus auch mit entsprechenden maoistischen Erklärungen zu unterfütternde Nachricht über Guevaras Verhalten in der Kuba-Krise. Er hätte am liebsten die Raketen in kubanische Hand bekommen und sie dann abgefeuert. Denn das war auch Maos These, wenn es endlich zum Krieg zwischen den Supermächten kommt, dann öffnet sich für die unterdrückten Völker des Südens eine eigene Zukunft. Eine wirklich schreckliche Vorstellung. Und ich denke auch eine Vorstellung, die zeigt, dass hier, und das gilt für diese Theoretiker, glaube ich, alle, jede Frage humaner Mindeststandards und historischer Maßstäbe abhandengekommen. Guevara hat, auch das hat seinen Einfluss mitbegründet, ganz stark die emotionale und subjektive Seite der revolutionären Praxis begründet und thematisiert. Wobei das nach zwei Seiten zu betrachten ist. Einmal das Zitat, das ich Ihnen hier gebracht habe, dass der wahre Revolutionär von einem großen Gefühl der Liebe geleitet ist und es unmöglich sei, einen echten Revolutionär sich vorzustellen, der diese Eigenschaft nicht besitzt. Also die Liebe zur lebenden Menschheit muss aber in wirkliche Taten übersetzt werden, die dann exemplarisch und insofern als mobilisierende und bewegende Kraft wirken. Damit glaubt Guevara, die Scholastik überwinden zu können, die sich in der Entwicklung der marxistischen Philosophie breit gemacht habe und demgegenüber eine neue marxistische Philosophie zu erarbeiten, die zwei zentrale Säulen ausmacht im Aufbau des Sozialismus, die Erziehung des neuen Menschen und Mann und Frau und die Entwicklung der Technologie. Also die Entwicklung der Technologie spielt da bei Guevara durchaus noch eine Rolle, wobei das eben der zentrale Punkt war. In Kuba gab es keine technologische oder technische Basis. Und Die große Frage war, wie kann man Entwicklung betreiben, ohne auf eine solche Basis zurückgreifen zu können. Er versucht auch zu zeigen, warum es so schwierig ist, innerhalb der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise revolutionäre Politik zu machen. Nicht? Denn die Gesetze der kapitalistischen Produktions, des Kapitalismus, wie er sagt, wirken auf das Individuum ein, ohne dass dieses Individuum dazu oder darüber nachdenken muss. Das Individuum sieht nur die, ja, man kann fast sagen, Unendlichkeit des Horizonts, der vor ihm liegt. Und das wird von der kapitalistischen Propaganda dann nochmal verschärft. Und es wird ihm, erscheint ihm nicht, dass die Akkumulation des Kapitals durch einen riesigen Aufbau von Armut auf der anderen Seite erkauft wird. Das ist in den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften nicht sichtbar. Das ist sichtbar in den Gesellschaften des Südens und deswegen auch bei Guevara eben die Vorstellung, dass das revolutionäre Subjekt sich aus den kapitalistischen Verhältnissen herausverlagert hat und in die unterdrückten Völker des Südens gewandert ist. Der einzige Unterschied zwischen vorkapitalistischen und kapitalistischen Verhältnissen, den Guevara bereit ist zu sehen, wobei er berechtigterweise betont, dass beide Herrschaftsverhältnisse sind, ist aber der, dass es im Kapitalismus die Möglichkeit gibt, dass Hoffnungen auf Verbesserungen der Lage individuell und gruppenweise auch erfüllt werden können, was in den vorherigen vormodernen Gesellschaften gar nicht der Fall war. Und wieder der das Ethos des Neuanfangs. Die Tatsache, die man schwer bestreiten kann, dass der Sozialismus oder die sozialistischen Staaten viel noch von den vorgefundenen Traditionen und Konventionen geprägt sind und es schwer ist, den intellektuellen Mut aufzubringen, den neuen Menschen zu entwickeln mit Methoden, die von den konventionellen sich unterscheiden, dem setzt, diesen Schwierigkeiten setzt Guevara den Imperativ entgegen. What we must create, was wir schaffen müssen, ist der Mensch des 21. Jahrhunderts. Auch wenn dies immer noch eine bloß subjektive und nicht verwirklichte Bestrebung ist. Und darum geht es als grundlegende Aufgabe unserer politischen Arbeit. Und von hier aus versucht er auch, das Verhältnis von Führung und Massen zu erklären, und zwar mit ganz starkem Akzent auf der Führung. Diese Bewegungen leben nur so lange, wie die Personen, die sie inspirieren, leben. Und ohne solche inspirierenden Führer sind die Massen nicht in der Lage, politisch, geschweige denn revolutionär zu handeln. Wie stark auch Guevara von dieser Vorstellung des konsolidierten Nordens und des allein noch revolutionären Südens geprägt ist, kommt in seinem rief an die Völker der Welt, schaffen wir zwei, drei, viele Vietnam zum Ausdruck, der etwa Rudi Dutschke hier in Berlin sofort begeistert hat. Wie licht und nah würde sich unsere Zukunft darbieten, auch hier wieder die andere Zukunft, wenn zwei, drei, viele Vietnams auf der Erdoberfläche zutage treten, mit ihrem Blutzoll und ihren ungeheuerlichen Tragödien, mit ihrem täglichen Heldentum, mit ihren unablässigen Schlägen gegen den Imperialismus und mit dem damit verbundenen Zwang für diesen, seine Kräfte unter dem Ansturm des wachsenden Hasses der Völker der Welt zu zersplittern. Das ist nämlich die andere Seite der Orientierung des Revolutionärs auf die Liebe zur Menschheit, ist die Aktivierung des Hasses der Völker der Welt gegen den sie unterdrückenden Norden. Und wieder die Unbesiegbarkeit des Guerillas als Funktion seiner Verankerung unter den Massen der Enteigneten. Und der Hass als ein wichtiger Faktor im Kampf. Auch 1967 aus derselben Botschaft. Sie wissen, wie Che Guevara letzten Endes gescheitert ist. Aber er hat eben diese Botschaft von Liebe und Hass im Verhältnis von Norden und Süden, also auch hier wieder die unterdrückten Völker versus die imperialistischen Zentralen, die Peripherie versus die Metropole, als Inspiration für große Teile der 68er-Bewegung auch in den Metropolen hinterlassen und formuliert, was sie dann sicherlich auch darin inspiriert hat, den Hauptwiderspruch ihrer Epoche nicht im eigenen Lande zu suchen. Franz Fanon aus Martinique, dann tätig in Algerien, auch algerischer Botschafter in Afrika, als akademischer Intellektueller und Bewegungsdenker, steckt tief in einer politischen und psychiatrischen Praxis und formuliert es auch ganz klar, die Grundkonfrontation Kolonialismus gegen Antikolonialismus, ja, in der Tat, Kapitalismus gegen Sozialismus, verliert bereits ihre Bedeutung. Was heute wichtig ist, was heute den Horizont blockiert, ist die Notwendigkeit einer Neuverteilung des Reichtums. Die Menschheit wird diese Frage angehen müssen, ohne Rücksicht darauf, wie zerstörerisch, wie verwüstend die Konsequenzen sein können. Also hier wird die Weltarmut gegen den Weltreichtum gestellt und in ähnlicher Absolutheit, wie wir das bei den anderen gerade gesehen haben. Ich entnehme Wikipedia, dass ein schönes Fanon-Porträt von Kurt gibt, das ich auch kenne, in dem eben drei Phasen des Fanonschen Schaffens unterschieden werden. Dem Menschen, der sich in seiner Selbstentfremdung bewusst wird, schwarze Haut, weiße Masken, 52, dem freien Bürger Algeriens, Fanon an der Beteilnahme an der algerischen Befreiungsfront und deren theoretische Analyse in dem 1959 erschienenen Buch im fünften Jahr der algerischen Revolution und schließlich dem sozialistischen, man könnte sagen weltrevolutionär, dessen Ideen sich in die Verdammten dieser Erde, seinem letzten Werk, finden. Fanon hat schon in schwarze Haut, weiße Masken betont, dass die Menschen eben nicht einfach durch Erfahrung ihre Überzeugungen aufgeben. Und das ist natürlich wiederum auf die Menschen, vor allen Dingen Metropolen gemünzt, die, auch wenn sie erfahren, dass der versprochene Wohlstand für alle ausbleibt, das eben anders erklären als damit, dass dieses System der kapitalistischen Produktionsweise, unter dem sie leben, Krisen produziert und nicht eine beständige Akkumulation des Wohlstands aller. Auch hier steht im Zentrum die Problematik des Imperialismus, wie Fanon betont, in den von ihm beherrschten Gesellschaften, also den kolonisierten Gesellschaften, die Keime der Verrottung, Verfaulung hinterlässt, die wir klinisch herausfinden müssen und aus unserem Land entfernen müssen, aber auch aus unserem Geist. Und damit, mit dieser medizinischen Metaphorik, wird in der Tat die Fragestellung der Selbstkritik und Kritik medizinisch aufgeladen. Das heißt, die Grenze zwischen Kritik und Selbstkritik und Säuberung bleibt unbestimmbar. Und auch hier wieder die zentrale Position der Frage des Landes, wie das für Bauern ebenso ist. Der wesentliche Wert, weil auch der konkreteste Wert, ist zuerst und zumeist das Land. Das Land, das ihnen Brot bringt und vor allem auch Würde. Damit ist die Perspektive des Bauernrevolutionärs präzise erfasst. Aber in einer Welt, wie wir inzwischen wissen, wo die Mehrheit der Menschheit nicht auf dem Lande lebt, sondern in Slums, städtischen Slums, ist das als Orientierung dann nicht mehr tragfähig. Und auch hier eine Gewaltorientierung, die an der Gewalt allein das Befreiende und das Schöpferische thematisiert. Gewalt als die Selbstwiedererschaffung des Menschen in einer Situation, wo gilt, dass die Unterdrückten selber immer dazu geneigt sind, von sich selbst das Schlimmste für wahrzuhalten. Können sie nur, das ist die These, durch Gewalt tatsächlich den Ausweg aus dieser Selbstverachtung finden. Damit wird auch, und das ist durchaus konsequent, der Schritt zurück zu einer sehr allgemeinen Theorie der Entfremdung vollzogen, also von Marxens spezifischeren Analysen der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise, der Fetischisierung und der Ausbeutung und der Verselbstständigung der Staatsmacht, geht es zurück auf eine allgemeine Theorie der Entfremdung. Wir können nicht voranschreiten, wenn wir nicht zunächst einmal uns über unsere Entfremdung klar werden. Wir haben alles von der anderen Seite übernommen. Aber die andere Seite hat uns nichts gegeben, außer dass sie uns in ihre Richtung gezwungen hat, gelockt hat, verführt hat und gefangen genommen hat durch zehntausende Mechanismen, durch hunderttausende von Tricks. Wir müssen daher eine Gegenbewegung entfalten, die dann plötzlich alles in Frage stellen wird. Wir müssen diese Zone einer verborgenen Fluktuation finden und darauf uns konzentrieren, wo das Volk wirklich gefunden werden kann. Denn nur dort haben sich ihre Seelen sozusagen kristallin verfestigt und nur dort, in dieser Zone der Entfremdung, kann ihre Wahrnehmung und ihr Atmen transformiert, umgestaltet, in eine neue Gestalt gebracht werden. Und es ist eben klar, dass in den Kolonialländern allein die Bauern revolutionär sind, denn sie haben nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Damit ist die marxische Analyse der kapitalistischen Verhältnisse beiseite gelegt. Hier gibt es keinen Anschluss mehr. Der verhungernde Bauer, der außerhalb des Klassensystems existiert, ist der Erste unter den Ausgebeuteten, der entdeckt, dass nur Gewalt Erfolg erzielt. Für ihn gibt es keinen Kompromiss, kein mögliches Arrangement. Kolonisierung und Entkolonisierung sind für ihn bloß einfach eine Frage der relativen Kraft. Und das ist die zentrale Vereinfachung dieses Denkens. Und ich denke, wenn man das so rückblickend betrachtet, dann wird man erschrecken, wie viel hier in diesen Kämpfen verloren ging und mit Brechts Gedicht an die Nachgeborenen, wie viel hier sich das Gesicht der Kämpfenden verzerren musste. Also ich bitte Sie, das nicht als moralische Kritik zu verstehen, sondern ich versuche zu begreifen, was hier passiert ist. Franz Fanon hat das dann nochmal zugespitzt. Wenn ein Philosophie-Bachelor aus den Antillen sich weigert, dass er eine Zulassung als Lehrer bekommt, weil er eben schwarz ist, dann sage ich, dass Philosophie noch niemals jemanden gerettet hat. Wenn jemand anders danach sich bemüht und große Anstrengungen macht, um mir zu beweisen, dass schwarze Menschen so intelligent sind wie weiße, dann sage ich, dass Intelligenz noch nie jemanden gerettet hat. Und dass es wahr ist, dass wenn Philosophie und Intelligenz angerufen werden, um die Gleichheit der Menschen zu erklären, dann muss man auch festhalten, dass sie angerufen worden sind, um die Ausrottung von Menschen zu rechtfertigen. Das heißt, weder Philosophie noch Intelligenz, Vernunft, sind als automatische Bündnispartner der Unterdrückten ausgewiesen. Und da muss man, glaube ich, sagen, das wird man schwerlich bestreiten können. Ich komme jetzt noch auf Amilcar Cabral. Da komme ich etwas ausführlicher draus, weil der nicht so umfänglich rezipiert worden ist in der deutschsprachigen Debatte. Ein Intellektueller im Befreiungskampf, Agraringenieur und Anführer der Befreiungsfront für Guinea-Bissau und Kapverden, der 1973 von den Angehörigen der eigenen Leibwache ermordet wurde und damit die Unabhängigkeit Guinea-Bissaus und der Kapverden zusammen nach der portugiesischen Nelkenrevolution nicht mehr erlebt, aber auch nicht die Trennung der Kapverden von Guinea-Bissau, die 1980 durch einen Putsch erfolgt. Christian Sigrist, wirklich sehr kluger Kollege, er hat eine Art von Würdigung Amilcar Cabrals verfasst, die ich auf der Seite der deutschen Amilcar Cabral Gesellschaft gefunden habe. Der deutet an, Unterschiede zu Fanon, mit dem er in der Frage der Legitimität antikolonialer Gewalt und in der Skepsis gegenüber postkolonialen Führungsschichten und ihrer Instrumentalisierung der Negritude, also Negertum-Ideologie, übereinstimmte, hat Cabral, so Sigrist, die politische Ambivalenz traditioneller ländlicher Sozialstrukturen schärfer gesehen und sich auch von Fanons positiver Einschätzung des Lumpenproletariats, also der Slumbewohner, als spontaner revolutionärer Masse abgegrenzt. Auch die These, dass die Kolonisierten mit der Kultur der Metropolen einfach brechen sollten, hat er widersprochen. Auch das Erbe der portugiesischen Kultur, also hier sind kamoanische Lusiaden angeführt, sozusagen das Epos der portugiesischen Entdeckung der Welt, gehört auch für ihn zum eigenen kulturellen Erbe. Außerdem sah Cabral in den Gremien der UNO einen wichtigen Aktionsraum, während Fanon die UNO nur als Komplizen bei der Ermordung Lumumbas wahrnahm. Ich glaube, das andere, das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Amilcar Cabral hat verschiedene, von ihm oder über ihn sind verschiedene Sammelbände mit seinen Texten produziert worden, sowohl auf Englisch als auch auf Französisch. Ich zitiere jetzt überwiegend aus dem Englischen, weil das besser nachzuvollziehen ist, aber natürlich sind die Originale alle portugiesisch. Das Erste, was revolutionäre Politik berücksichtigen müsse, ist immer im Kopf zu haben, dass die Menschen nicht für Ideen kämpfen, für die Dinge, die sie so im Kopf haben, sondern sie kämpfen darum, materielle Vorteile zu gewinnen, besser zu leben und im Frieden zu leben, um zu sehen, dass ihre Leben, dass es mit ihrem Leben vorangeht und dass die Zukunft ihrer Kinder gewährleistet werden kann. Und Cabral betont, dass es von zentraler Bedeutung sei, die Fehler und Irrtümer in der eigenen politischen und militärischen Praxis zu erkennen, zu thematisieren, was wir hätten tun sollen, aber nicht getan haben oder nicht zur richtigen Zeit getan haben oder auch überhaupt nicht getan haben. Und das wird jetzt so ein bisschen noch ausgeführt. Die politische Arbeit unter den Menschen, unter dem Volk und auch in seinen eigenen Streitkräften ist nicht angemessen betrieben worden. Und die Verantwortlichen waren nicht in der Lage, die Aufgaben auszuführen, die die Parteiführung ihnen aufgegeben hat. Und auch unter den Verantwortlichen gab es immer wieder die Tendenz, die Dinge laufen zu lassen und sogar eine gewisse Demobilisierung, die nicht bekämpft und überwunden, ausgemerzt worden ist. Sie sehen bei Cabral, das wird jetzt alles ganz, ganz einfach. Das wird jetzt auf sozusagen die Notwendigkeit der richtigen Führung und der richtigen Selbstkritik und Kritik und der Umsetzung der vorgegebenen Linie der richtigen Führung, soweit durchaus leninistisch, reduziert. Und das ist alles dann unzureichende politische Arbeit. Und diese Tendenz zur unzureichenden politischen Arbeit muss eben dringend bekämpft und eliminiert werden. Und dasselbe gilt für Ineffizienz in der Arbeit. Wenn 10 Männer zu einem Reisfeld gehen und das Tagwerk von 8 Männern verrichten, dann ist das überhaupt kein Grund, zufrieden zu sein. Und dasselbe gilt auch für Militäraktionen. Deswegen ganz zentral Schulen aufbauen in den befreiten Gebieten, junge Leute heranzuführen an weitere Ausbildung, sich den vorurteilsgeprägten Sitten entgegenstellen, den negativen Aspekten der Überzeugung und Tradition unseres Volkes. Jeder Verantwortliche und gebildete, jedes verantwortliche und gebildete Parteimitglied muss täglich daran arbeiten, die kulturelle Bildung des Volkes zu verbessern. Und in dem Zusammenhang gehört eben auch die Aufforderung, dass man die Jungen, insbesondere die über 20, daran hindert, einfach ihr Schicksal, ihr Glück außerhalb des Landes zu suchen, einen akademischen Grad in Europa sich zu holen und dann eben später im eigenen Land nach der Rückkehr privilegiert sein zu wollen. Aber auch, und da wird es dann eben deutlich, dass es hier sich die Politik in Moral auflöst, die Böswilligkeit gegenüber denjenigen, die studieren wollen, bekämpfen und die Furcht, dass studierte Leute damit automatisch Parasiten und Saboteure werden. Also die Lösung ist, die politische Arbeit in unseren Streitkräften zu entwickeln, oft Treffen abzuhalten, von den politischen Kommissaren ernsthafte politische Arbeit zu verlangen, politische Komitees zu gründen, die von den politischen Kommissaren dann geleitet werden. Und jeder Kommandant einer Einheit in der Armee muss hier sich engagieren. Gleichzeitig muss aber auch klargestellt werden, dass die Orientierung auf den bewaffneten Kampf nicht zu Militarismus führen darf, sondern dass jeder Kämpfer zugleich ein exemplarischer Parteigenosse sein muss. Und man muss eben auch von den verantwortlichen Parteigenossen verlangen, dass sie ernsthaft studieren, dass sie sich für die Dinge wirklich interessieren, die Probleme, die die Menschen in ihrem Alltagsleben und in ihrem Alltagsleben haben und nicht bloß für die Erscheinungsform. Man müsse also vom Leben lernen, von den Menschen lernen, von Büchern lernen, von der Erfahrung anderen lernen und niemals aufhören zu lernen. Man muss das Leben ernst nehmen, bewusst für die Verantwortung und so weiter und so fort. Und auf dieser Grundlage revolutionäre Demokratie in jedem Aspekt des inneren Lebens der Partei praktizieren, vor den Massen nichts verbergen, keine Lügen erzählen, alle Lügen aufdecken, wenn welche erzählt werden, keine Schwierigkeiten verbergen, keine Fehler, keine Niederlagen. Nicht behaupten, man hätte leicht gesiegt. Wenn man das jetzt so zurückblickend betrachtet, dann wird eben deutlich, wie sehr hier, und das ist auch da besonders ja, interessant, aber auch bestürzend, die Konzentration auf die politische Praxis. Ich denke, Amilcar Cabral schreibt aus der Praxis für die Praxis. Dazu führt, dass tatsächlich so etwas wie ein elementarer politischer Common Sense produziert wird. Man muss die Menschen organisieren, man muss ernsthafte politische Arbeit betreiben, man muss die Wahrheit sagen und man muss dafür sorgen, dass Lügen aufgedeckt werden. Und das muss das Thema des Parteilebens werden, dafür müssen die Kommissare angehalten werden, dafür müssen die verantwortlichen Parteigenossen angehalten werden. Und darum muss sich überhaupt jeder kümmern. Großes Ausrufungszeichen, Imperativ. Und die Analyse, auf welchen Mechanismen es beruht, dass es in der Wirklichkeit nicht so ist, findet gar nicht mehr statt. Also hier haben wir sozusagen, deswegen habe ich das ein bisschen ausführlich vorgeführt, tatsächlich eine voluntaristische, man kann fast sagen moralisierende Betrachtung der politischen Praxis. Wobei ich davon ausgehe, dass das jetzt nicht ein individueller Fehler von Amilcar Cabral gewesen ist, sondern tatsächlich eine Situation zum Ausdruck bringt, in der diese elementaren Fragen, wie kriegt man überhaupt eine Armee organisiert, wie kriegt man organisiert, dass es überhaupt eine Beteiligung der Volksmassen gibt, dass die Partei tatsächlich ein inneres Parteileben hat und so weiter und so fort, wo das zu den zentralen Fragen der Praxis geworden sind und die Fragen der Gestaltung der Gesellschaft, der Umgestaltung der Ökonomie, der Gestaltung staatlicher Institutionen, der Rechtsformen und so weiter, tatsächlich in dieser Realität des Guerillakrieges, der Guerillakrieg in Guinea-Bissau war sehr hart, allerdings auch sehr erfolgreich. Die Portugiesen waren schon vor 1974 eigentlich geschlagen. Aber dann brachen die inneren Widersprüche auf. Also im Fall Amilcar Cabrals, dieser Widerspruch zwischen den Leuten aus Guinea-Bissau und denen aus Kapverden war ein zentrales Problem der Parteiorganisation. Die Führung, die Intellektuellen kamen alle aus den Kapverden und die Bauernmassen waren überwiegend in Guinea-Bissau. Und dieses Problem hat die Parteiorganisation nie wirklich lösen können. Deswegen kommt es dann eben an dieser Stelle zum Konflikt, wobei man nicht weiß, was jetzt hinter der Ermordung Cabrals durch seine Leibwächter gesteckt hat. Da kann durchaus dahinter gesteckt haben, dass der portugiesische Geheimdienst der auch Anschläge auf ihn organisiert hat, dass er nicht Erfolg hatte und diese Leibwächter dazu bekommen konnte. Aber jetzt nochmal etwas Distanz. Wir haben jetzt eine Reihe von erfolgreichen, in unterschiedlicher Weise, aber alle in wichtigen Punkten revolutionärer Praxis erfolgreichen Theoretikern kennengelernt. Und wir haben festgestellt, dass hier die Problematik des Kampfes der unterdrückten Völker und dann auch die Problematik dieses Kampfes als ein militärischer Guerillakampf, der dann in eine richtige militärische Konfrontation, einen richtigen Krieg zu überführen ist, in den Vordergrund gerückt ist. Und eigentlich alles andere, also Klassenanalyse, Herrschaftsformen, ökonomische Prozesse, auch Fragen der Planung, außer diesem Schlenker der Diskussion in Havanna, der aber sonst in Che Guevaras Produktion eigentlich auch keine Rolle gespielt hat, beiseite gerückt sind. Also insofern kann man wohl verstehen, dass diese Autoren von traditionellen Marxisten oder traditionelleren Marxisten überhaupt nicht verstanden worden sind. Weil man sagt, ja, wovon reden die denn? Die reden von Guerillakrieg. Und das mag ja eine kluge Analyse sein, aber was das mit Klassenkampf, Klassenverhältnissen, Kapitalherrschaft zu tun hat, lässt sich nicht rekonstruieren. Und umgekehrt, warum diese Autoren das Gefühl hatten, mit der Rezeption der marxischen Kritik der politischen Ökonomie oder auch mit der marxischen Rezeption der marxischen Kritik der Politik, wie sie im 18. Brumaire skizziert ist, konnten sie nichts anfangen. Deswegen sind sie diesen Umweg über die dialektischen Abstraktionen gegangen, bei Mao ganz deutlich, die eben versprachen so etwas wie ein allgemeines Theoriegerüst, das man dann beliebig in konkreten Situationen anwenden könnte, zu produzieren. Ich glaube, das erklärt auch, warum dieses so arme Büchlein wie Stalins kurzer Lehrgang der Geschichte der KPdSU so erfolgreich gewesen ist. Weil es in der Tat den Marxismus in der Form des Marxismus-Leninismus auf solche dann einfach auf konkrete Situationen und Debatten anwendbare Maximen und Prinzipien gebracht hat. Aber damit die gesamte Dimension wirklicher wissenschaftlicher Analyse aus der marxistischen Debatte eliminiert hat. Und hier liegt sozusagen, denke ich, das Riesenproblem, das im Rückblick zu bearbeiten wäre. Erstens, warum war es nicht möglich gewesen, zwischen den beiden oder zwischen den drei Kämpfen, die Lenin formuliert hatte, nämlich der Kampf des Proletariats gegen die Herrschaft des Kapitals, der Kampf der armen Bauern gegen die Großgrundbesitzer und der Kampf der unterdrückten Völker gegen die imperialistischen Zentren, einen theoretisch begreifbaren Zusammenhang und zu erkennen und den zur Grundlage strategischer Bündnispolitik zu machen. Denn von strategischer Bündnispolitik kann hier eigentlich keine Rede sein. Also das Einzige, was hier noch strategische Bündnispolitik ist, ist der Gedanke, dass die Massen in den Metropolen selber gegen ihre reaktionären Unterdrücker kämpfen. Damit ist aber, und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, überhaupt nicht mehr gedacht, dass wir in der kapitalistischen Produktionsweise es mit einem modernen Herrschaftsverhältnis zu tun haben, wo nicht eine Clique von Personen eine Masse von Unterdrückten beherrscht, sondern wo die Herrschaftsverhältnisse selber sachlich und durch bestimmte Formen wie Kauf und Verkauf der wahren Arbeitskraft vermittelt sind. Diese Dimension ist hier völlig verschwunden und vermutlich ist es auch deswegen, dass die damals antizipierte Zukunft der vom Weltdorf umzingelten Weltstadt, die dann irgendwann sozusagen mangels Nachschub aufgeben muss, völlig an der wirklichen Entwicklung vorbeigegangen. Weil ich denke, was wir in Wirklichkeit seit damals erlebt haben, ist nicht die Rückentwicklung der Herrschaftsverhältnisse in den Metropolen zu erneuerten feudalen oder faschistischen personalen Herrschaftsverhältnissen. Mit den faschistischen, das müsste man noch näher differenzieren, weil das muss nicht notwendigerweise ohne sachliche Vermittlung bleiben. Sondern im Gegenteil hat man erlebt, wie die Modernisierung der Herrschaftsverhältnisse eben auch die Verhältnisse in dieser dritten Welt ergriffen hat. Wie also tatsächlich auch dort die Formen der unmittelbaren personalen und feudalen Gewalt zunehmend ersetzt worden sind durch modernisierte Formen der sachlich vermittelten Gewalt, der Durchsetzung von Weltmarktzwängen und Vermarktlichung von unmittelbaren gesellschaftlichen Verhältnissen. Wie sie auch dort die doppelt freie kapitalistische Lohnarbeit sich ausbreitet, nicht die garantierten Formen mit gewerkschaftlichem Tarifvertrag und so, sondern schlicht die Eigentumslosen, die nichts anderes mehr wirklich zu verkaufen haben als ihre wahre Arbeitskraft. Das hat sich in Wirklichkeit seit damals in der dritten Welt enorm ausgeweitet. Also das könnte man jetzt in den einzelnen Staaten durchgehen. Und hat sich übrigens auch in den Staaten des Realsozialismus ganz erheblich ausgebreitet. Das hieß dann zwar sozialistische Lohnarbeit, aber wenn man da standen die dann immer wieder vor der Alternative. Entweder meinten sie es mit der wirtschaftlichen Entwicklung ernst, dann musste man eben wirklich Lohnarbeit, und das heißt kapitalistische Lohnarbeit, praktizieren, oder man meinte es nicht ernst, und dann hatte man alle möglichen ökonomischen Probleme, weil eben die Betriebe und die Belegschaften sich dann zu große Anteile des gesellschaftlichen Produkts aneigneten, als dass ein gesellschaftlicher Akkumulationsprozess in Gang kommen konnte. Denn das war das große Problem dieser realsozialistischen Länder, dass ja Gramsci-Revolution gegen das Kapital überall die Revolution sich durchgesetzt hat, wo das Problem einer nachholenden Entwicklung bestand, wo es darum ging, tatsächlich die Produktivkräfte, die gesellschaftlichen Zusammenhänge überhaupt erst zu entwickeln, die die Kolonialverhältnisse unterentwickelt hatten. Also die waren nicht einfach so unterentwickelt, sondern Beispiel Indien, da hat man die Textilindustrie, haben die Engländer die Textilindustrie zerstört, um Indien eben abhängig von englischen Textilexporten zu machen und damit natürlich die Produktionsstruktur tatsächlich aktiv unterentwickelt. Das ist ein durchaus übertragbares Beispiel. Ähnliche Entwicklungen findet man in vielen anderen Ländern. Dies zu erkennen, hätte vorausgesetzt, dass man tatsächlich Formen der gesellschaftlichen Analyse und der gesellschaftlichen Politik in den Ländern auch der dritten Welt, auch im antikolonialen Befreiungskampf entwickelt hätte, was aber offensichtlich ganz schwierig war, weil in der Situation des Krieges und insbesondere des Befreiungskrieges reduziert sich alles auf die beiden Fragen der Waffen und der politischen Leitung. Und so haben diese Denker, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, auch gedacht. Sie haben gedacht aus dieser Situation des Befreiungskrieges, des Guerillakampfes heraus, der an die Stelle der Problematik eines sozialistischen Übergangs getreten war und der auch dort, wo dann kommunistische Parteien an die Macht gekommen sind, wie in China oder in Vietnam, die Frage der nachholenden Entwicklung nicht dauerhaft hat, nicht kapitalistisch lösen können. Das heißt, dass wir die Zukunft, die wir real erlebt haben, war eben diejenige, dass es zu einem ungeheuren Schub an kapitalistischer Vergesellschaftung gerade auch in der dritten Welt gekommen ist. Und selbst in Ländern, die innerhalb der dritten Welt dezidiert sozialistisch oder sozialistisch orientiert waren. Da kann man ja einige aufzählen, von Kwame Nkrumahs Ghana über Nyereres Tansania bis zu Eduardo Mondlanes Mosambik und Agostinho Netos Angola. Trotz des Bürgerkrieges gab es dort eben diese Ambition. Und dieser Versuch eines afrikanischen oder auch asiatischen Sozialismus hat eben ein Stück weit immer getragen, aber nur ein kleines Stück weit, für den Sieg im Befreiungskrieg, in Angola auch noch für einen ewig verzögerten Sieg im Bürgerkrieg, aber hat den Gedanken einer sozialistischen Transformation in diesem Akkumulationsprozess ganz offensichtlich nicht getragen und hat dann schließlich auch hier zurückgeführt zu Formen der kapitalistischen Akkumulation. In China haben wir heute noch sozusagen das Nebeneinander der Macht der kommunistischen Partei und der Macht der zum Teil von der Partei selber gestellten kapitalistisch funktionierenden industriellen Großunternehmer. Und damit haben wir vielleicht nochmal den Punkt, warum ich eingangs sagte, das ist alles so fern, das ist alles so fremd. Das, was sich heute im globalen Süden entwickelt hat, ist eben etwas ganz anderes als das, was damals diese Denker erwartet haben und vielleicht auch erwarten mussten. Aber indem sie das so erwarteten und vielleicht auch so erwarten mussten, hatten sie eben selber das Problem artikuliert, aber nicht bewältigt, dass sie nicht in der Lage waren, an die Marxischen und Engelschen und Kautskyschen und auch Leninschen, Hilferdingschen und so weiter Analysen der kapitalistischen Produktionsweise und ihrer weltweiten Herrschaft tatsächlich anzusetzen, sondern sie konnten nur ansetzen an der Frage der politischen Garantie und der gewaltsamen Aufrechterhaltung dieser Herrschaft, was aber für diese Herrschaft selber doch nur eine zwar grausame und wirksame, aber sekundäre Struktur gewesen ist, sodass sich in der Überwindung dieser sekundären Struktur dann letzten Endes die grundlegende primäre Struktur und die anderen Herrschaftsverhältnisse, die eben als solche beiseite geschoben waren, haben reproduzieren können. Sodass wir jetzt im Rückblick sagen müssen, dass wir auf eine Phase marxistischer revolutionärer Politik hier zurückblicken, die sich von dem, was der Marxismus hätte leisten können und sollen, weit entfernt hat und die auch letztlich ohne Erfolg und ohne Perspektive geblieben ist. Und mit diesen harschen Worten möchte ich heute schließen.